Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diesen Satz hast du bestimmt schon einmal gehört. Aber was bedeutet das eigentlich? Und wer ist überhaupt mein Nächster? Genau das wollte ein Mann auch von Jesus wissen. Der Mann kannte sich gut mit dem Gesetz von Mose aus und wollte Jesus testen. Er fragte Jesus, was man tun müsse, um das ewige Leben zu bekommen. Jesus antwortete mit einer Gegenfrage und wollte vom Mann wissen, was im Gesetz von Mose darüber steht. Der Mann antwortete:
Du sollst Gott mit ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst.
Jesus stimmte dem Mann zu.
Richtig. Tu das und du wirst leben.
Der Mann wollte von Jesus wissen:
Und wer ist mein Nächster?
Jesus antwortete mit einer Geschichte. In der Geschichte ging es um einen Mann, der von Jerusalem nach Jericho unterwegs war. Der Weg von Jerusalem nach Jericho war sehr einsam und gefährlich. Viele Menschen wurden dort von Räubern überfallen. Auch an diesem Tag lauerten zwei Räuber am Wegesrand. Sie hatten sich hinter einem Busch versteckt und warteten darauf, dass jemand vorbeikam, den sie überfallen konnten. Der Mann ging weiter, nichts ahnend, was hinter dem nächsten Busch auf ihn wartete. Plötzlich sprangen die beiden Räuber aus ihrem Versteck. Bevor der Mann überhaupt wusste, was geschah, stießen sie ihn zu Boden, rissen ihm die Tasche von der Schulter, nahmen ihm alles weg und rannten davon. Den Mann ließen die Räuber verletzt und hilflos am Wegrand zurück. Er hoffte, dass jemand vorbeikommen und ihm helfen würde. Kurze Zeit später kam ein Priester den Weg entlang. Er sah den Mann, doch anstatt zu helfen, tat er so, als hätte er ihn nicht bemerkt und ging schnellen Schrittes weiter.
Ja, dieses Gleichnis bis zu diesem Teil könnte man auch benennen: Beispiel eines unbarmherzigen, hartherzigen, treulosen Priesters. Das würde eigentlich sehr gut passen zu dem, was wir hier gelesen haben. Nun, das Gleichnis, das Jesus hier dargelegt hat, spricht ja auch von uns. Auch wir sind so manchmal wie dieser arme Kerl, der unter die Räuber gefallen ist. Oft irgendwo vielleicht über eine Sünde gestolpert oder sonst in einer ganz schwierigen Situation. Und dann suchen wir Hilfe. Dann wünschen wir uns jemand zur Seite, der uns versteht, jemand, der uns wirklich echt die Hand hinreichen kann und sagen kann: Komm, ich helfe dir. Ich helfe dir aus dieser Patsche. Ich verbinde dir deine Wunden. Und da schauen wir natürlich, ob wir irgendwo vielleicht Menschen sehen, bei denen wir denken, die haben eine gute Verbindung zu Gott. Die haben ein gutes Herz. Und ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Ich habe auch schon solche Erlebnisse gehabt, da wurde ich dann enttäuscht. Da gab es dann nicht diese Hilfe, die ich mir eigentlich wünschte. Aber wir werden uns heute Morgen mit jemandem beschäftigen, bei dem wir eben nicht enttäuscht werden. Ich lese aus Hebräer 2, 17. Die anderen Verse haben wir ja bereits im Vorfeld auch schon gehört für den Kontext. Wir lesen hier ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er, und da ist Jesus gemeint, in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für die Seinen eintreten. Also ihnen, und da redet er von dir und von mir, von all denjenigen, die auf Jesus vertrauen, die an ihn glauben. Ihnen musste Jesus gleich werden. Ich möchte heute fokussieren. Das müssen wir immer an einem Sonntagmorgen. Fokussieren auf Jesus Christus, er als der Hohepriester. Der Hohepriester, der eben barmherzig und treu ist, auf den wir uns verlassen können. Und da möchte ich dann auf drei Aspekte eingehen. Der erste Aspekt, das Geheimnis der Menschwerdung. Wir haben ja gelesen, er musste in jeder Hinsicht uns gleich werden. Wir kennen die alte Lüge. 1. Mose 3. Ihr werdet sein wie Gott. Und in vielen Gesprächen mit Menschen war das immer wieder mal Thema, ja, ich brauche Jesus nicht. Jemand hat mir mal gesagt, ich bin selber Gott. Und das ist die Lüge. Ihr werdet sein wie Gott. Also wir Menschen können irgendwas tun, können irgendwie in der Erkenntnis, eben über die Gnosis, das ist das eine, erkennen oder etwas tun und dann werden wir Gott ähnlicher oder sogar Gott. Das ist aber nicht die Realität. Die Realität ist eine andere. Wir bleiben Menschen, wir können nicht Götter werden. Aber die Realität ist noch viel wunderbarer. Gott, der alles erschaffen hat, der über allem steht. Und heute wissen wir ja mehr als früher und können umso mehr staunen über die Größe, Intelligenz, Macht von Gott. Dieser Gott, der ist Mensch geworden. Genau das Umgekehrte. Nicht wir werden Götter, sondern Gott ist Mensch geworden. Ein Geheimnis. Etwas Wunderbares, das bereits viel früher angekündigt worden war. Jesaja hatte das bereits schon 700 Jahre vor Jesus gesagt. Und Matthäus zitiert es dann auch. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten, und da meint er eben Jesaja, in Kapitel 7, geredet hat. Er spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und er übersetzt dann, was das heißt, Gott mit uns. Dieser Name war nicht der Rufname von Jesus. Jesus hat nämlich ganz viele Namen. Ihr müsst einfach mal in der Bibel jedes Mal, wenn ein Name da ist, ihn unterstreichen und separat aufschreiben. Er hatte als Jesus war sein Rufname. Aber Immanuel war ein Name, der seinen Charakter, seine Natur zeigte. Nämlich als Gott. Jesus ist Gott von Ewigkeit her und er ist in Zeit und Raum Mensch geworden. Sodass David im Psalm 2,7 göttlich inspiriert dann eben schreiben konnte und der Hebräerbrief im Kapitel 1 zitiert das dann auch, indem er eben einen Vergleich macht zwischen Jesus und den Engeln. Die Engelwesen sind ja auch Wesen, die uns in vielem überlegen sind. Und der Hebräerbrief sagt dann hier 1, Vers 5, oder hat Gott je zu einem von den Engeln gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Oder an anderer Stelle sagt Gott, ich werde sein Vater sein, er wird mein Sohn sein. Und dort, wo die Rede davon ist, dass Gott ihn, den Erstgeborenen, und zwar im Rang den Erstgeborenen, in unsere Welt einführt, heißt es, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Ja, wen betet man an? Nur Gott. Und das ist für mich ganz wichtig. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Wer die Gottheit, die hundertprozentige, völlige Gottheit von Jesus Christus negiert, nimmt das Fundament des Christentums weg. Das ist ganz wichtig. Dann aber heißt es, er ist uns in allem gleich geworden. Und da können wir immer wieder in den Evangelien lesen. Das ist auch wichtig. Nehmt oder schaut, dass ihr irgendwie immer wieder in den Evangelien fortlaufend lest. Weil da könnt ihr Jesus als Mensch begegnen. Da könnt ihr ihn wie erkennen, mitfühlen. Und da werdet ihr erkennen, er war wirklich Mensch. Er ist geboren worden, in Windeln gewickelt, heißt es dort im Lukas-Evangelium. Ist ja gar nicht fassbar. Der Unendliche kommt als Mensch in Zeit, Raum, in diese Endlichkeit. Er wuchs auf, er lernte das Handwerk. Was war er? Zimmermann. Er hatte auch natürliche Bedürfnisse. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er war müde, er schlief, was rundherum alles drunter und drüber ging. Also ganz wunderbar. Aber er hatte auch Gefühle. Wir sehen dort auch die Trauer, die er verspürte, als sein Freund Lazarus gestorben war. Wir sehen aber auch die Freude, die er hatte. Freude und Überraschung, als er Glauben sah bei Leuten, bei denen es eigentlich gar nicht zu erwarten war. Wir sehen aber auch, dass er sich nervte und ärgerte. Nämlich an dieser Elite, die so ganz heilig da war und dabei so heuchlerisch war. Also all das können wir bei ihm betrachten. Mich bewegt das immer wieder. Und wie es dann auch heißt, dass er echtes Mitgefühl hatte. Matthäus 9 lesen wir, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Und man kann dieses Wort auch mit Mitleid oder tiefe Barmherzigkeit fühlt er oder Erbarmen. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. An mehreren Stellen lesen wir, wie Jesus wirklich Erbarmen hatte. Er, dem ja das ganze Universum gehörte, sah diese armen Menschen, die durch die Sünde gekennzeichnet waren. Entweder durch die Sünde selbst verschuldet oder durch sündige Taten anderer Opfer, wie wir das auch gesehen haben. Oder ganz einfach durch die Natur, die gefallen ist und wir deshalb auch in einem Zustand sind, bei dem eben die Folgen Krankheit sind und letztendlich auch der Tod. All das hat ihn tief bewegt. Und Jesus ist eben nicht ein Halbgott. Wir kennen das, diejenigen, die griechische Mythologie vielleicht mal studiert haben oder lernen mussten in der Schule, Herkules zum Beispiel, oder? Das sind Halbgötter, sagen wir dem. Halb Gott, halb Mensch. Aber Jesus ist nicht ein halb Gott, halb Mensch. Er ist ganz Gott und ganz Mensch. Und das ist für mich ganz zentral. Wir lesen weiter im Hebräer 2, Vers 17. Ich lese nochmals den Teil. Deshalb, er begründet jetzt eigentlich das, dass eben Jesus uns in allem gleich werden musste, deshalb kann er eben Jesus jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott, für sie, das ist eben letztendlich für die Glaubenden, auch für uns, eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt, und das heißt eigentlich von Gott bezahlt werden. Nun, die Frage ist vielleicht jetzt zuerst, was ist denn überhaupt ein Priester? Oder was war die Aufgabe eines Priesters im Alten Testament? Oder ganz allgemein eben im biblischen Sinne. Vielleicht kann man dem auch den Prophet gegenübersetzen. Der Prophet, der erhielt eine Botschaft von Gott mit dem Auftrag, diese Botschaft treu seinen Mitmenschen weiterzugeben. Der Priester, das war also eigentlich das Umgekehrte. Der Priester hatte eine Verbindung zu Gott und hat die Menschen, und der hohe Priester war eigentlich der Chefpriester, oder? Der CEO, oder der Priester. Dieser Chefpriester, der war vor Gott und vertrat das Volk vor Gott. Ist einerseits mit Opfer vor Gott getreten, damit Gott überhaupt auf ihn hören konnte. Damit das Problem der Sünde in diesem Opfer, dass er stellvertretend gestorben ist für diese Sünden, damit es vor Gott in Ordnung war. Und dann konnte Gott hören auf die Gebete, auf das der Priester, der hohe Priester eben eingestanden ist vor Gott für das Volk. Und um Gnade auch gefleht hat, um Schutz gefleht hat, um Segen und so weiter. Das ist also die Aufgabe eines hohen Priesters. Nun, ihr seht hier die Kleider von einem solchen hohen Priester. Das ist ganz spannend, weil die etwas aussagen über die Beziehung. Die Beziehung eben auch zum Volk. Dieser hohe Priester hatte 12 Edelsteine, verschiedene, da auf der Brustplatte. Was haben wir hier drin? Das Herz, oder? Und das Herz ist ja das Symbol von unserem inneren Wesen. Und wenn es ja um Liebe geht, oder, dann zeichnen wir oft ein Herz. Und das ist ein Symbol, weil diese 12 Steine standen für diese 12 Stämme des Volkes Israel. Das heißt, der hohe Priester trug symbolisch das Volk auf seinem Herz. Und damit zeigt er, er liebte das Volk. Er liebte jeden Einzelnen. Und natürlich spricht dieser hohe Priester vom Alten Testament vorausschauend auf Jesus als unseren hohen Priester, der dich auf seinem Herzen trägt, der diese Liebe hat, diese echte Liebe Gottes für dich. Und diese Barmherzigkeit und diese Zuwendung. Auf der anderen Seite hat er 2 Edelsteine hier auf der Schulter. Und ich mag mich erinnern, im Militär, auf der Schulter haben wir das Gewehr getragen. Und ich hatte noch das alte, das waren ein paar Kilo mehr. Und auf der Schulter, da tragen wir, oder? Da kann man Lasten drauflegen. Und das zeigt, dass eben dieser hohe Priester diese Lasten des Volkes auf sich genommen hat, um dann vor Gott wieder hinzulegen. Treu, kraftvoll. Und das finde ich immer wieder so wunderbar. Diese Bilder im Alten Testament, die eben so reichhaltig sind, so vielfältig. Und damit komme ich jetzt zum zweiten Aspekt, den ich heute Morgen fokussieren möchte, nämlich das Geheimnis der ewigen Priesterschaft des Herrn Jesus. Jesus ist ja als Mensch nicht in die Familie von Aaron geboren. Wir wissen nur, Nachfolger von der Familie von Aaron konnten hohe Priester sein. Also Jesus ist als natürlich geborener Mensch nicht Priester nach der Ordnung von Aaron. Er war in den Stamm Juda geboren mit dem Anrecht auf den Thron als König. Aber durch sein Werk und seine Auferstehung ist er zum Priester geworden, und zwar jetzt eben nach einer ganz anderen Ordnung, nach der Ordnung von Melchisedek. Auch das eine Prophezeiung, die David gegeben worden ist. Etwa 1000 Jahre bevor Jesus geboren worden ist, im Psalm 110, wo es dann eben auch heißt, der Herr, also Jahweh, hat geschworen und wird diese Zusage nie zurücknehmen. Du sollst für alle Zeiten oder eben ewig Priester sein. Ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Nun könnte man fragen, wenn ich jetzt mal ein Interview machen würde, ja, wer ist denn überhaupt dieser Melchisedek? Ja, ein bisschen Bibelkenntnis, wo kommt der vor? Naja, gute Bibelkenner wissen, erstes Buch Mose. Oder erstes Buch Mose, genau. Und der Hebräer, also der Schreiber des Hebräerbriefes, den wir ja nicht genau wissen, wer das ist, der erklärt uns das, ganz spannend, Kapitel 7. Was wissen wir denn von Melchisedek, ist so mal die Frage. Er war, wie die Schrift heißt, König von Salem. Nun, das Salem, das ist das Jerusalem. Der war König von Salem. Er war ein Jebusiter. Er war ein Nachkomme von Ham. Er kannte noch den wahren Gott über die Überlieferung von Noah her. Und er hatte es noch bewahrt. Einer der wenigen, wie Hiob ja auch, oder? Einer der wenigen, die das noch bewahrt hatten. Er war also König von Salem. Weil erst viel später hatte ja David Jerusalem erobert. Zu dieser Zeit von Abraham war also er dort König. Priester des höchsten Gottes. Und damals war das noch oft üblich. Da hatte man diesen Stadtkönig. Natürlich, die Städte waren nicht so groß. Das dürfen wir nicht als riesig vorstellen. Da waren vielleicht 5000 Einwohner, wenn es vielleicht viel war. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber einfach die Größenordnung. Da war er also dieser Stadtkönig. Gleichzeitig war dieser Stadtkönig aber auch höchster Priester. Das war oft so. Weil damit hat er die ganze Macht bei sich. Wir sehen das heute ja auch. Oder Diktatoren, die wollen auch ihre Macht zusammenbringen, damit sie in allen Bereichen das Sagen haben. Deshalb hat ja Gott bereits ganz früh diese Gewaltenteilung eingebracht. Aber hier sehen wir diese Konzentration der Macht. Also Stadtkönig und höchster Priester in diesem entsprechenden Stadt. Als Abraham siegreich vom Kampf gegen die Könige zurückkehrte, da sehen wir übrigens Abraham mit seinen immerhin 319 Männern, kampffähige Männern, also da war ein ziemlich großer Trupp, der dann eben noch mit Hilfe von einigen anderen Befreundeten, also dann Lot befreite, oder? Das war diese Geschichte. Da ging dieser, und so wird uns berichtet, Melchisedek ihm entgegen und segnete ihn. Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem, was er erbeutet hatte. Und jetzt erklärt hier der Schreiber des Hebräerbriefes, was das überhaupt bedeutet. Melchisedek bedeutet nämlich König. Oder Melchi, das ist der König. Sedek, Gerechtigkeit. Also König der Gerechtigkeit. Gleichzeitig war er eben König von Salem. Und Salem, das kommt vom Shalom, kennen wir ja auch, Frieden. Also König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Da sehen wir schon, wie das so sehr schön auf Christus hinweist. Er ist der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens. Ansonsten wird uns nichts mitgeteilt. Kein Vater wird erwähnt, keine Mutter, kein Stammbaum, kein Anfang und kein Ende des Lebens. Er, der dem Sohn Gottes gleicht, bleibt sozusagen Priester für immer und ewig. Was heißt das nun? Dieser Melchisedek, da haben wir keine Stammbaum, nicht wie bei Aaron. Und in diesem Sinne ist das eben symbolisch, gleicht das eben Jesus, weil Jesus eben der Ewige ist, hat keinen Anfang, hat kein Ende. Und so ist eben Jesus ewig Hohepriester. Ein Hohepriester, der dem aaronischen Hohepriestertum um ein Vielfaches überlegen ist. Weil bei Aaron heißt es dann immer wieder, ja, und dann starb er. Da kam der Nächste. Und wenn man die Geschichte genau liest, wird man wieder enttäuscht, weil schon Aaron war ein komischer Kauz, oder? Da hat er nämlich gesagt, ja, die haben das Gold gegeben und dann auf einmal ist dieses goldige Kalb da rausgekommen, oder? Kennen die Geschichte. Also, die haben alle versagt, aber Jesus nicht. Und auf der anderen Seite die Berufung, eben wir haben diese göttliche Berufung, Psalm 110. Andererseits, Jesus eben wird nicht immer wieder abgelöst, eben erst ewig. Und andererseits musste er nicht immer wieder opfern. Oder damals war es so, tausende von Opfern mussten gegeben werden, Tieropfer, immer wieder im Alten Testament. Nein, Jesus hat ein für alle Mal, nämlich sich selber, seinem eigenen Blut. Und nicht in einem Heiligtum von Menschen gebaut, sondern im himmlischen Heiligtum ist er eingegangen, mit seinem Blut. Dort am Kreuzestod, dort hat er alles bezahlt. Dieses Opfer konnte deine Sünden und meine Sünden sühnen, bezahlen vor Gott, was wir eben nicht können. Wir können auf den Knien bis nach Rom gehen oder wo immer, das alles nützt überhaupt nichts. Nur das Blut Christi kann uns reinwaschen und kann die Sünden wegnehmen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also viel besseres Opfer im himmlischen Heiligtum. Nun, wer ein bisschen gelustig worden ist und gesagt, oh, das ist doch interessanter in diesem Hebräerbrief, einfach kleiner Werbespot, gell? Sorry, Toffi, im Bible College machen wir in diesem Herbst einen Kurs über den Hebräerbrief, also alle herzlich eingeladen. Also wir lesen weiter im Hebräer Kapitel 2, Vers 18. Und weil er, also Jesus, selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Und damit komme ich zum dritten Aspekt, auf den ich heute Morgen fokussieren möchte, nämlich das Geheimnis der Hilfe in der Versuchung. Jesus selber als Mensch ist Vorbild für uns in der Versuchung. Ist ja ganz spannend, Jesus, als er seinen öffentlichen Dienst begann, wurde er getauft von Johannes dem Täufer, hat sich damit ganz öffentlich zu all denen bekannt, die eben sich vorher haben taufen lassen, deren Herz bereit gemacht worden sind für das Kommen von Jesus. Danach, bevor Jesus aber in der Öffentlichkeit sprach, wurde er vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Und wurde 40 Tage lang versucht. Wir lesen nur von drei Versuchungen, exemplarisch. Diese 40 Tage lang hat er gefastet. Und wir haben diese Details dann der Versuchung. Und jetzt war das wirklich Chefsache beim Teufel, dass er hier antrabte, um zu versuchen. War auch im 1. Mose 3 Chefsache. Nur dort sehen wir genau das Gegenteil. Adam und Eva waren im Paradies, im Garten Eden. Die hatten alles. Die Versuchung kam, baff, sind gefallen. Jesus hatte gar nichts. Er war in der Wüste, hatte Hunger. Der Teufel kam und konnte gar nichts ihm anhaben. Jesus hatte immer mit dem Wort Gottes geantwortet. Das zeigte, wer Jesus eben war. Er wurde in allem versucht, wie wir, aber ohne Sünde. Und das ist eben auch wichtig darzulegen. Jesus hat nie gesündigt. Er war durch und durch rein. Die Sünde war nicht in ihm, das ist nicht wie bei uns. Oder wir leider vererben die Sünde an unsere Kinder. Das merken wir dann schnell, oder wenn sie dann heranwachsen und nicht ganz so artig sind, wie wir das manchmal wollen. Und bei Jesus war das eben nicht so. Und so kann er eben uns verstehen, wenn wir in Versuchung kommen. Er hat wirklich nicht nur theoretisch, dass er sagen kann, ja gut, doch, der Jörg ist jetzt gerade in der Versuchung, sowieso, oder? Nein, er kann mitfühlen. Er weiß, was das heißt. Er ist selbst, als Mensch hat er hier gelebt und hat diese Versuchung erlebt. Und so kann er beistehen. Und wichtig ist, dass es uns bewusst ist, er ist da. Er will dir helfen. Schreie zu ihm. Ruf zu ihm. Wir haben auch vorhin das gesungen mit dem Rufen. Ruf zu ihm. Er stellt auch Engel um dich. Manchmal tritt er dir sogar in den Weg, wie dem Bileam, oder mit dem Esel. Wenn du einen Weg gehen willst und auf einmal geht es irgendwie nicht und nachher merkst du, oh, das wäre ein falscher Weg gewesen. Und mittels des innewohnenden Heiligen Geistes ist Jesus in dir. Das ist ja das Geheimnis. Wie er das ja dargelegt hat, lest das noch was im Johannes 14. Er hat gesagt, ja, ich werde den Vater bitten, dass er den Heiligen Geist sendet. Und dann aber sagt er, ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Also Jesus ist immer bei dir. Du kannst immer mit seiner Hilfe rechnen. Er wird dich verstehen. Er wird eben auch Fürsprecher sein vor dem Vater. Und das ist auch etwas Spannendes. Im 1. Johannes Kapitel 2 heißt es, meine lieben Kinder, schreibt hier der Johannes, schon als älterer Knabe, sagt er da, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt oder Fürsprecher. Eben diese Fürsprache als Hohepriester, Jesus, der für dich einsteht vor dem Vater, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie etwas Unrechtes getan hat. Der Teufel ist ja der Ankläger, er wird kommen. Zuerst führt er dich in die Versuchung und wenn du fällst, sagt er, ha, siehst du, der Hans will dich wieder mal. Und dann weiß ich aber, Jesus, ich danke dir. Du bist dort und sagst, ja, der Hans-Rudi, das ist schon einer, oder? Aber ich habe für ihn bezahlt. Ich bin da. Ich werde ihn mit zweiter führen. Und hoffentlich sind wir so sensibel genug, dass wir die Sünde wirklich sofort erkennen und dann bekennen und bereinigen. Denn er ist treu. Wenn wir bekennen, ist er treu. Und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das, finde ich, ist einfach fantastisch. Und ich bin jedes Mal eben, ist das für mich ein Volltreffer, wenn ich immer wieder daran denken darf. Ich habe gerade jetzt in diesen Ferienzeit in Spanien genau dieses Thema auch für mich vertieft und darüber nachgedacht und mich einfach wieder neu gefreut. Einfach das Wissen, Jesus ist im Himmel als Hohepriester, er steht für mich ein. Er ist dort, er liebt mich und er liebt dich. Und da dürfen wir immer wieder mit dieser Hilfe konkret rechnen. Und es ist nicht so, dass er irgendwie abstrakt, was ja, okay, ja, diese Menschen oder und so, und ein bisschen distanziert. Nein, er trägt dich auf seinem Herzen. Und er möchte, dass du geistlich weiterkommst. Schritte machst mit ihm in neue geistliche Dimensionen, bei der du Freude hast, bei der du auch merkst, ja, du darfst ein Segenskanal sein. Ich habe euch ein paar Fragen noch, die ihr mitnehmen könnt in die Woche. Jetzt vielleicht auch kurz darüber nachdenken und hoffe, dass dieses in unseren Herzen auch Segen bewirkt.